Dass wir alle schon die Gegenwart Gottes spüren und wissen, dass er uns zusammenruft, um mit uns zu reden, und dass es Zubereitungsstunden und Tage sind, die Gott uns schenkt und seinem ganzen Volke auf der ganzen Erde. Heute in aller Frühe waren Anrufe aus Nairobi, aus Kinshasa, aus Südafrika, von hier und von dort. Alle sind angeschlossen, sind mit uns verbunden und hören das Wort des Herrn mit Freuden und sind Gott dankbar dafür. Auch wir grüßen Sie alle herzlich, wo immer Sie jetzt sein mögen. Und zu hören, wir wissen, es sind wirklich Tage, die Gott uns aus Gnaden schenkt. Und wohl dem, der keinen Anstoß nimmt, wenn etwas gepredigt wird, das vielleicht noch nicht bekannt war. Ihr wisst, unserem Herrn sind große Scharen gefolgt. Und als er dann etwas sagte, das sie nicht verstanden, sind viele hinter sich gegangen und folgten dem Herrn nicht mehr. Bitte geht den Weg des Herrn bis zu Ende, bis wir gemeinsam vom Glauben zum Schauen kommen. Manche Dinge sind schwer verständlich. Das hat schon Paulus geschrieben und dann hat Petrus darauf Bezug genommen im letzten Brief, im letzten Kapitel und hat geschrieben, wie in der Heiligen Schrift, so sind auch in den Darlegungen des Paulus Dinge, die schwer verständlich sind. Aber dann kommt der Vers wirklich zur Geltung. Euch aber ist es durch meinen Geist geoffenbart. Alle Geheimnisse Gottes sind ja zunächst verborgen. Und sogar Gott in Christo bleibt verborgen, bis er sich uns offenbart. Alles ist Offenbarung. Wir haben es hier im 2. Korintherbrief mitgelesen. Zuerst ist die Decke über allen. Sie ist über allen, ohne Ausnahme. Und dann kam ja der Ausspruch, den wir mitgelesen haben, und sie wird nur in Christus weggenommen. Nur in Christus weggenommen. Sehr wichtig. Und dann, wenn wir zur Offenbarung gehen, zum ersten Kapitel, dort steht Offenbarung Jesu Christi, Enthüllung Jesu Christi. Und wir leben tatsächlich in dem Zeitabschnitt, wo nicht Erkenntnisse, sondern Offenbarung dem Volke Gottes aus Gnaden weiter gegeben wird. Es sind so viele kostbare Bibelstellen, an die wir sicher gedacht haben, schon beim Singen dieser herrlichen Lieder. Mir kamen zwei, die ich einfach erwähnen möchte. Die eine aus dem Römerbrief, dem 8. Kapitel, Römer 8. Kapitel, Vers 33. Römer 8, Vers 33. Wer will Anklage gegen die Auserwählten Gottes erheben? Gott ist es, der sie rechtfertigt. Nur Satan selbst und die unter seiner Herrschaft stehen, werden Anklage erheben gegen Auserwählte. Auserwählte werden Auserwählte nie verfolgen, nie anklagen, denn sie sind aus einem einzigen Wort und Geist geboren worden, sind mit Gott und miteinander verbunden. Wer will Anklage erheben? Nur der Ankläger der Brüder, von dem in Offenbarung 12 geschrieben steht, dass er hinuntergeworfen wird. Noch hat er Zutritt und noch gebraucht er seine Werkzeuge auf Erden, um die Auserwählten anzuklagen, nicht den Rest. Satan wird sich nie dazu hergeben, irgendeinen Charismatiker oder irgendeine Persönlichkeit, irgendjemand anzuklagen. Der denkt gar nicht daran, sondern es geht immer um die Auserwählten. Hier steht nicht geschrieben, wer will Anklage gegen die Berufenen erheben. So steht es nicht geschrieben. Wer will Anklage gegen die Auserwählten? Auserwählung ist eine göttliche Vorherbestimmung, die unabänderlich ist, die für ewig Geltung hat, ein absolut Gottes für alle, die das Heil in Christo angenommen haben. Denn so steht es ja geschrieben, die er gerechtfertigt hat, lesen wir noch die Verse im Römer, dem 8. Kapitel. Hier steht von Vers 29 geschrieben, denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist die göttliche Bestimmung aller Söhne und Töchter Gottes, die vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt worden waren, um das Heil aufzunehmen, die Gotteskindschaft zu erleben und die Einsetzung als Söhne und Töchter Gottes zu erfahren. Brüder und Schwestern, das ist göttliche Realität bei uns, die wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt. Auch das ist ein Geschenk. Der Glaube ist ein direktes Geschenk Gottes. Und wir wissen, der Glaube hängt immer mit der Verheißung zusammen. Das haben wir oft schon erwähnt. Als Gott der Herr mit Abraham sprach und ihm die Verheißung gab, in dem Moment konnte gesagt werden, Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. In dem Moment, wo Gott durch sein Wort zu uns spricht und seine Verheißungen vor Augen hält und ins Herz hineinlegt und wir sie glauben, ist geschehen. Dann ist es geschehen. Dann hat Gott die heilige Pflicht übernommen, über seinem Wort zu wachen und auch über uns, die wir sein Wort auf- und angenommen haben, um alles zu erfüllen, was er verheißen hat. Das zweite Wort, das mir während dem Singen kam, ist im Epheserbrief, dem 4. Kapitel, Epheser, 4. Kapitel und besonders Vers 30. Epheser, 4. Kapitel, Vers 30. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt seid. Und danach steht, alle Bitterkeit, aller Zorn und Groll, alle Schreien und Schmähen sei aus eurer Mitte hinweggetan, überhaupt alles boshafte Wesen. Zeigt euch vielmehr gütig und herzlich gegeneinander und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Lasst uns alle Worte der Schrift zu Herzen nehmen, dass wir im Worte und das Wort in uns erfunden wird, dass wir ein Teil dieses göttlichen Samens werden. Ich habe aus der Predigt Bruder Brenhims das gesprochene Wort nur ein paar Zitate unterstrichen. Hier sagt er, wenn nun der Wortsame genauso vorherbestimmt ist, wie er es war, was bewirkt dann das Wasser, das über euch ausgegossen wird? Ist die Gemeinde von heute nicht eine vorherbestimmte Braut? Gott hat gesagt, dass er eine Braut ohne Flecken und ohne Runzeln haben wird. Dann ist sie doch vorherbestimmt, nicht wahr? Auch Christus war vorherbestimmt. Er war der königliche Same Abrahams. Was geschah dadurch? Als der Geist auf Christus herabkam, legte er Zeugnis vom Worte Gottes ab. Und wenn das Wasser, der Geist, auf den Samen fällt, dann wird der königliche Same Abrahams, der das Wort Gottes glaubt, dieselbe Art von Ernte hervorbringen. Es ist ein Übergang göttlicher Same. Hier sagt Bruder Brenhim, die Gläubigen des Wortes und des Geistes müssen eins sein. Wir haben es gestern aus Apostelgeschichte 4 gelesen. Die gläubig gewordenen waren ein Herz und eine Seele. Haben wir es nicht hier betont? Wir alle kommen mit verschiedenen Lehren, auch mit Überzeugungen, aber unter dem Schall des Wortes legen wir alles Eigene, alles Mitgebrachte ab, lassen uns von Gott belehren und durch den Geist in alle Wahrheit einführen, um so zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis zu gelangen. Dann sagt Bruder Brenhim weiter, begreift ihr das? Die Gläubigen, die das Wort und den Geist aufnehmen, haben ihr absolut. Ihr denkt nicht mehr eure eigenen Gedanken. Ihr gebraucht nicht mehr eure eigene Überlegung. Ist das nicht wunderbar? Die Gesinnung, die in Christus war, ist in euch. Die Gesinnung Christi in euch wird das Wort aufnehmen. Er wird es tun, denn er war und ist das Wort. Wenn die Gesinnung Christi in euch ist, seid ihr das Wort. Ihr seid das lebendige Wort Gottes. Ihr repräsentiert ihn hier auf Erden, indem ihr das Werk fortsetzt. So sollte es mit der Gemeinde sein. Das haben wir auch schon oft genug gesagt. Die Fortsetzung des Heilsratschlusses unseres Gottes geschah durch die Gemeinde, die am Anfang zu Pfingsten gegründet wurde, als Offenbarungsstätte Gottes, wo der Wille Gottes, das Wort Gottes, die göttliche Belehrung, wo alles Platz findet, wo Gott hier auf Erden eine Stätte hat. Im Korintherbrief nennt Paulus die Gemeinde den Leib des Herrn. Und der Leib des Herrn sind wir, so wir Gnade bei Gott gefunden haben und zu einem Leibe zusammengefügt werden konnten. Hier heißt es weiter, ihr seid genauso vorherbestimmter Same, wie es Christus war. Ist das nicht wunderbar? Vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Du bist nicht gefragt worden und ich bin nicht gefragt worden. Gott hat für uns die Entscheidung getroffen. Und wir haben zu der Entscheidung Ja gesagt. Wir haben Ja gesagt. Und dann ist uns der Segen zuteil geworden. Weiter steht hier, dann geschieht dasselbe wie damals, als der Heilige Geist auf den Samen fiel. Und das ist ja unser Verlangen, dass heute dasselbe wie damals geschieht, dass der Geist auf den Samen fällt und die Gemeinde, der lebendige Organismus des lebendigen Gottes hier auf Erden ist, Offenbarungsstätte unseres Herrn. Und noch einmal betont Bruder Brenhem, dass er ihn schon vor Grundlegung der Welt erwählt hatte. Auch sie waren vorherbestimmter Same. Dann fragt er, stimmt das? Natürlich stimmt das. Wenn es nicht so wäre, hätte es gar nicht werden können mit dir und mit mir. Wir alle wären auf eigenen Wegen weitergegangen. Wir hätten uns um das, was Gott der Gemeinde jetzt zu sagen hat, überhaupt nicht gekümmert. Aber dadurch, dass Gott uns vorherbestimmt hat, alles ist vorherbestimmt. Das Lamm Gottes war vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, für uns zu sterben. Unsere Namen sind vor Grundlegung der Welt in das Buch des Lammes geschrieben worden. Für ewig, ein absolut, unabänderlich, so hat es Gott bestimmt und so ist es aus Gnaden geworden. Hier sagt Bruder Brenhem noch, der Same ist das Wort. Er befand sich in ihnen, war aber noch nicht zum Leben hervorgekommen. Ganz plötzlich kam ein Brausen vom Himmel und die Ströme rauschten herab. Sie erfüllten das ganze Haus, in dem sie sich befanden. Da begann der Same zu wachsen. Er fing an, offenbar zu werden. Das Wort Gottes verwirklichte sich. Es wurde Realität, was Gott in seinem Worte vorausgesagt hat. Und das ist immer wieder die Hauptleitlinie, dass wir die Orientierung nur am Worte Gottes haben, nur was Gott in seinem Wort verheißen hat. Dafür hat er die Verantwortung übernommen. Was Menschen in ihrer Vorstellung haben, damit hat Gott nichts zu tun. Gott wacht über seinem Wort, um das zu erfüllen, was er verheißen hat. Und wir, die wir seine Verheißungen glauben, sind doch nicht hochmütig. Wir schauen doch nicht auf andere herab. Es geht uns wie unserem Herrn, wenn wir schon mal über Jerusalem schauen oder über die Gemeinde, dann kommen Tränen. Jesus schaute über Jerusalem, Lukas 19, von Vers 41. Und er weinte bitterlich, denn es stand ja geschrieben, siehe, dein König kommt zu dir, reitet auf dem Füllen eine Esel. All die Verheißungen hatten sich doch erfüllt. Und siehe da, sein Volk ging daran vorbei. Was konnte er mehr tun? Er hat die Kranken geheilt, die Toten auferweckt, hat gepredigt, Sünden vergeben, hat alles getan. Was hätte er noch mehr tun können? Und dann war es wieder nur eine auserwählte Schar, die ihm Glauben schenkte, die ihm folgte und an dem, was er damals tat, Anteil hatte. Genauso ist es heute. Wir könnten weinen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ich oder auch wir noch weiter so gehen können, ohne die Bestätigung Gottes zu erfahren, dass die Aufmerksamkeit auf das, worum es jetzt Gott geht, nicht mir, nicht dir, sondern dass die Aufmerksamkeit auf das gelenkt wird, was Gott gegenwärtig tut. Wir haben es gestern ja kurz angeschnitten vom 13. Juni, ein Mittwoch, als da die Darlegung gegeben wurde im Vatikan und auch gesagt wurde, dass wir als Christen nicht an einen einzigen Gott glauben, sondern an einen dreifaltigen, an einen dreieinigen, an einen Drei-Personen-Gott. Und dann ist sogar gesagt worden, die Juden glauben an einen einzigen Gott und die Moslems ebenfalls. Und ich musste es einfach sagen, dass der Gott Israels ja Elohim heißt und nicht Allah. Das Wort Allah steht kein einziges Mal in der Bibel. Und das Wort Elohim steht kein einziges Mal im Koran. Ich habe alle 114 Suren gelesen. Ich habe 4 Koran in meinem Büro. Und dann wird das ganze Volk, lasst es mich deutlich sagen, verdummt. Das ganze Volk wird unter dem Eindruck gelassen, diese beiden Religionen sind ja miteinander verwandt, überhaupt nicht. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und das muss einmal deutlich gesagt werden. Und der Gott Israels ist doch der einzig wahre Gott. Und er ist unser Vater geworden. Durch seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Und deshalb steht geschrieben im Johannesevangelium, im 20. Kapitel, wohl im 19. Vers. Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Gott hat das Vater-Sohn-Verhältnis zu uns in seinem eingeborenen Sohne hergestellt, um uns in die Sohnschaft hineinnehmen zu können. Gott hat uns doch keine Religion gegeben, damit wir irregeführt würden. Gott hat sich uns geoffenbart und Jesus Christus ist die persönliche und einzige Offenbarung des lebendigen Gottes hier auf Erden. Kein Weg führt an unserem Herrn vorbei. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und für uns ist die Heilige Schrift einfach Gottes Absolut und Gottes heiliges Wort. Wenn nun gesagt wird, Gott ist nicht ein Einziger, was soll ich dann mit der Heiligen Schrift machen, wenn hier geschrieben steht, soll ich die Schrift umändern? Wenn hier im Römerbrief, dem 3. Kapitel, geschrieben steht, Römer 3, Vers 30, so gewiss es nur einen einzigen Gott gibt. So steht's hier. So steht's hier. Wer hat das Recht auf Erden, das Wort zu verdrehen und etwas anderes zu sagen, als Gott gesagt hat? Wir haben die heilige Pflicht, nur Gott und Gottes Wort zu glauben. Auch das ist schon angeklungen. Wie viele Versammlungen finden statt? Die ganze Welt ist voller Charismatik. In Sao Paulo kommen 5000 Menschen heute Morgen zusammen, um ihre Anbetungsgottesdienste zu feiern. Auf der ganzen Welt gibt es Tausende und Abertausende. Die größten Versammlungen gegenwärtig sind die pfingstcharismatischen Versammlungen. Aber kommt ihnen mit dem Worte Gottes, mit den Verheißungen Gottes. Sie lassen euch gar nicht zu, dass ein Wort gepredigt wird. Sie haben ihr Programm. Alles andere würde für sie eine Störung bedeuten. Brüder und Schwestern, dank sei Gott, dass er durch jede Erweckung, die er seit der Reformation geschenkt hat, immer wieder den etablierten Systemen eine Störung beschert hat, eine Unruhe gebracht hat, um herauszurufen, dann die nächste Erweckung noch einmal und noch einmal wieder. Auch das haben wir oft genug gesagt. Gott wirkt unter seinem Volke gemäß seinem Wort. Bis hin zur völligen Wiedererstattung, dass das Ende dem Anfang gleich kommt. Hier haben wir noch eine Stelle, wir haben genügend Bibelstellen, aber auch hier im Galaterbrief, dem 3. Kapitel, steht abermals geschrieben in Galater 3, Vers 20, ein Mittler aber vertritt nicht einen einzigen, Gott aber ist ein einziger. Ja, so steht es so geschrieben. Und im ganzen Alten Testament haben wir rund 6000 Mal, wo von dem alleinigen Gott die Rede ist. Brüder und Schwestern, die Dinge müssen betont werden. Auch was die Taufe betrifft. Es muss mit allen Irrtümern aufgeräumt werden. Sie haben in der Gemeinde Jesu Christi keinen Platz. In der Gemeinde des lebendigen Gottes hat nur Gott das Recht und sein Wort allein gilt uns und allen, die bereit sind, sein Wort zu hören, zu glauben und sich biblisch einordnen zu lassen. Wir haben es gestern betont, dass ja eine direkte Berufung an Bruder Brenhem ergangen ist. Und Brüder und Schwestern, wir möchten uns damit keinem Menschen aufdrängen. Das möchten wir nicht. Aber seid ehrlich, darf ich, dürfen wir an dem vorbeigehen, was Gott verheißen hat, was Gott in unserer Zeit getan hat und weiterhin tut? Ich habe es euch gesagt, ich habe heute noch einmal die beiden Zeitschriften mitgebracht. Meint ihr, ungläubige Menschen in dem weltbekanntesten Life-Magazin würden über die Wolke schreiben, die erschienen ist? Meint ihr, die würden einen Bericht geben über die Wolke, wie am 28. Februar 1963 erschienen ist, als Bruder Branham auf dem Berge war und diese Wolke sich herabneigte. Ich weiß nicht mehr genau, über 100 Fotos sind eingeschickt worden zu Dr. James McDonald zur Universität von Tucson, Arizona. Hier schreibt er seinen Bericht im Science Magazine mit der Wolke auf der ersten Seite. Schreibt unerklärlich, 26 Kilometer über der Erde, wo gar keine Luftfeuchtigkeit ist, um eine Wolke zu formen, beschreibt, wie sie innen und außen war und aussah. Und wenn ich dann weiß, ich war nur ein paar Tage vorher noch mit Bruder Branham zusammen und er sagte mir, ich muss nach Arizona ziehen, und zwar im Januar 63. Und wenn ich dann höre, dass das, was ihm in der Vision gezeigt wurde, dann göttliche Realität wurde und diese übernatürliche Wolke sich herabneigte und ihm wurde gesagt, kehre nach Jeffersonville zurück, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Dann kann ich daran doch bei bestem Willen nicht vorbeigehen. Dann muss ich das respektieren. Schaut, auch das haben wir oft genug gesagt. Das Neue Testament beginnt mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Es kam nicht ein Priester oder Hohepriester zu Zacharias in den Tempel zu Jerusalem, sondern der Engel Gabriel, der in der Gegenwart Gottes steht. Er ist plötzlich zur rechten Seite des Brandopferaltars und spricht zu Zacharias und gibt die Geburt Johannes des Täufers an, der vor dem Herrn einhergehen wird. Kann ich daran vorbeigehen? Wenn Gott Übernatürliches auf Erden tut, muss er dich fragen? Muss er mich fragen? Nein, er tut's. Aber dann bist du und ich gefragt, ob wir es annehmen oder ob wir uns darüber lustig machen und sagen, ach, das sind Fantasiegebäude. Nein, Brüder und Schwestern, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Gott hat sein Wort eingelöst. Er hat uns den verheißenen Propheten gesandt. Und ihr wisst, wir hängen hier keine Bilder auf, wir haben es nur dort im Ausgang, da könnt ihr sehen, neben der Uhr. Schön wäre es, wenn die Uhr direkt neben dem Bild wäre, damit alle wissen, wie spät es ist. Aber wie dem auch sei, hier wird kein Kult getrieben, weder mit Bildern noch mit dem Propheten. Aber hier wird auf das aufmerksam gemacht, worum es Gott eigentlich ging, nämlich um abzusondern, herauszurufen, zu reinigen und zu heiligen, damit eine Brautgemeinde bei der Wiederkunft Jesu Christi in das Bild unseres Herrn umgestaltet werden kann. Und dazu ist notwendig, dass das Wort in uns ist und auch der Geist. Nun, nur ein paar Gedanken über Matthäus 5. In der Bergpredigt hat der Herr einiges gesagt. Unter anderem hat er hier darüber gesprochen, dass es um die Liebe geht, die in unseren Herzen, in unserem Leben offenbar werden muss. Hier im Matthäusevangelium im 5. Kapitel lesen wir von Vers 43. Ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich dagegen sage euch, liebet eure Feinde und betet für eure Verfolger, damit ihr euch als Söhne Gottes erweiset, als Söhne eures himmlischen Vaters. Brüder und Schwestern, hier haben wir eine Weisung. Auch ich darf nicht ausschlagen gegen all die Verfolgungen, gegen all die Diffamierungen, die auch im Internet sind und immer wieder neu verbreitet werden. Niemand hat mich bis heute zur Rede gestellt, keiner hat persönlich etwas vorgetragen, alles ist als Verleumdung in die Welt gesetzt worden. Aber hier steht es geschrieben, liebet eure Feinde, liebet eure Feinde und dann werdet ihr euch als Söhne eures himmlischen Vaters erweisen, wenn wir für die Verfolger beten. Und das ist wirklich unsere Aufgabe. Ich darf aufrichtigen Herzens sagen, ich bin keinem einzigen Bruder böse, der die schlimmsten Verleumdungen verbreitet. Es tut mir nur leid. Es tut mir leid. Denn noch steht geschrieben, tastet meine Gesalbten nicht an. Amen. Männer Gottes, die eine Berufung haben, stehen unter dem besonderen Schutz Gottes. Und es wäre gut, wenn wir alle begreifen könnten, dass, wie schon vorhin gesagt, Auserwählte nie verfolgen können. Das ist einfach unmöglich. Wir als die von einem Stamme kämpfen auch für einen Mann. Für uns ist es eine göttliche Tatsache, auch das haben wir in jüngster Zeit erlebt, dass die Liebe immer vollkommener wird unter uns, den Gläubigen, dass Gott wirklich seinen Weg mit uns hat. Wo begann die Feindschaft? Wo begann die Verfolgung? Wo begann der erste Mord? Wie hat alles begonnen? Und da müssen wir tatsächlich zu 1. Mose 3, Vers 15 zurückgehen, nachdem die Schlange Eva verführt hatte. Dann steht geschrieben, adressiert wurde die Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und deinem Samen und zwischen dem Weibe und ihrem Samen. Du wirst ihm in die Ferse stechen, er aber wird dir den Kopf zertreten. Die beiden verschiedenen Samen gehen einfach zum Garten Eden zurück. Und wir sehen es gleich später. Der verkehrte Same hat den guten Samen gehasst, hat ihn gebeten, lass uns auf das Feld hinausgehen. Und siehe da, Abel war treu genug und hat nicht weiter darüber nachgedacht, wusste ja nicht, was geschieht. Er ging einfach mit, er ging mit Kain mit. Aber Kain hatte schon vorher sein Haupt finster nach unten gesenkt. 1. Mose 4, Vers 5. Und dann kam der zweite Akt. 1. Mose 4, Vers 8. Zuerst das Angesicht finster. Warum finster? Weil Gott das Opfer Abels angenommen, weil Gott es bestätigt hatte, dieses Opfer. Hier ist Blut als Opfer dargebracht worden. Hier ist ein Lamm dargebracht worden. Das nimm ich an. Der andere kam mit Früchten des Feldes. Was will Gott mit Früchten des Feldes, wenn die ursprüngliche Sünde im Leibe von Fleisch und Blut geschah? Dann muss Blut auf den Altar Gottes, um die Versöhnung anzukündigen. Aber in dem Moment, als Gott das Opfer annahm und seine Bestätigung schenkte, ist in Kain der Neid, der Hass, die Eifersucht aufgekommen. Und es steht geschrieben, er senkte sein Angesicht finster zur Erde. Das brauchen wir nicht, Gott sei Dank. Wir brauchen keinen anzuklagen. Wir brauchen nicht Feind mit irgendjemand zu sein. Und hier ist der Punkt. Nie haben wahre Kinder Gottes die anderen verfolgt. Immer haben die anderen die wahren Kinder Gottes verfolgt. So war es durch das ganze Alte und Neues Testament und so ist es bis heute. Wenn wir nur einen Moment darüber nachdenken, wenn diese Brüder sich tatsächlich unter den Einfluss des Bösen stellen und als Ankläger, als Verkläger auftreten, dann werden wir uns hüten, auch nur einen einzigen Namen zu nennen oder ein einziges nachteiliges Wort über sie zu sagen. Das haben wir nicht nötig. Unsere Aufgabe ist es, betet für die, die euch verfolgen. Aber da kommt noch ein zweites Wort hinzu, nämlich das Wort aus Matthäus, dem 12. Kapitel. Matthäus, 12. Kapitel. Hier lesen wir von Vers 33. Matthäus 12, 33. Entweder macht den Baum gut, dann ist auch seine Frucht gut, oder macht den Baum faul, dann ist auch seine Frucht faul, denn an der Frucht erkennt man den Baum. Und dann kommt ein ganz ernstes Wort, ihr Schlangenbrut. Ihr Schlangenbrut, wie solltet ihr imstande sein, Gutes zu reden, da ihr doch selbst böse seid? Und das ist der Punkt. Wenn jemand vom Bösen beherrscht wird, wie kann der Gutes reden? Und ich frage mich, haben all diese Brüder eine Seele zu Christus geführt durch all ihre Verleumdungen, durch all ihre Verfolgungen? Haben sie einer Seele den Weg des Heils weisen können? Oder haben sie sich in den Dienst des Feindes gestellt, um die Wirkung, die Auswirkung der wahren Verkündigung zu zerstören? Aber Gott sendet doch immer sein Wort, ungeachtet, wen er dazu gebraucht. Und deshalb sind schon im ganzen Alten Testament die Propheten getötet worden, verfolgt worden, weil sie Träger des Wortes Gottes waren. Also werden wir genauso in ihre Reihen hineingefügt, und danken Gott dafür. Nur, wie wir gestern Abend gesagt haben, aus einem wahren Propheten ist nie ein falscher Prophet geworden und aus einem falschen Propheten ist nie ein wahrer Prophet geworden. Und jetzt kommt es. Wenn Paulus davon schreibt, dass sich falsche Brüder eingeschlichen haben, so steht's im Brief an die Galater. Und wenn Paulus im Brief an die Korinther schreibt, wenn jemand kommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, ein anderes Evangelium, einen anderen Geist empfangen habt, dann lässt ihr euch das gefallen. Hier ist der Punkt. Es gibt nur zwei Quellen. Und es gibt nur zwei verschiedene Samen. Das eine ist der göttliche Same und Jesus Christus als Sohn Gottes war der verheißene Same und wir als Söhne und Töchter Gottes sind dieser Same. Vorzulesen aus Matthäus, dem 13. Kapitel, Matthäus 13. Kapitel, Vers 38, der Acker ist die Welt, die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen. Was kann ich daran ändern? Es gibt diese beiden Samen. Und wenn wir zurückgehen würden zu Matthäus, dem 5. Kapitel, dann fällt der gleiche Regen auf beide Samen, auf Gerechte und Ungerechte, und die Sonne scheint über Böse und über Gute. Nicht der Regen, sondern der Same ist es, auf den es ankommt. Und deshalb danken wir Gott von Herzen. Wenn ich euch sage, in all den Gemeinden, auch innerhalb der Endzeitbotschaft, wird doch gesungen. Wir singen alle dieselben Lieder. Und wir singen am langsamsten. In keiner Gemeinde auf Erden wird so tragend und langsam gesungen wie bei uns. Überall, überall wird kräftiger und lebhafter gesungen. Doch darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, ob die Verkündigung stimmt. Es kommt darauf an, ob wir Same Gottes sind. Es kommt darauf an, wem wir unser Gehör schenken. Und das ist die Stelle im Matthäus-Evangelium, dem 12. Kapitel. Hier wird ja weiterhin noch von Vers 35 gesagt, ein guter Mensch bringt aus der Schatzkammer des Herzens Gutes hervor, während ein böser Mensch aus seiner bösen Schatzkammer Böses hervorbringt. Ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden, davon werden sie Rechenschaft am Tage des Gerichts zu geben haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerecht gesprochen werden und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Nicht, was Menschen über dich oder mich sagen, wird sie oder dich verurteilen, sondern das, was sie selber ausgesprochen haben, wird ihr eigenes Urteil sein. Und die Heilige Schrift sagt, richtet nicht einander, richtet nicht vor der Zeit. Wir kommen wieder zu dem Punkt. Die Dienste, die Gott in die Gemeinde gesetzt hat, sind nie gegeneinander, sind miteinander verbunden. Denn so steht's geschrieben, dem einen wird durch den Geist Erkenntnisrede, dem anderen Lehre. Es gibt doch die 9 Geistesgaben und dann die 9 Dienste und dann die 5 Dienste gemäß Epheser 4. Kapitel. Wir haben doch all diese Beispiele hier im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel haben wir die göttliche Ordnung der Dienste in der Gemeinde. Und hier steht es doch geschrieben. Wir lesen im 1. Korinther, im 12. Kapitel von Vers 4. Es gibt nun verschiedene Arten von Gnadengaben, aber nur einen und denselben Geist. Und das wird immer wieder betont. Ein und derselbe Geist. Ungeachtet der Gabe, ungeachtet des Dienstes, immer ein und derselbe Geist. Dann steht weiter in Vers 5. Und es gibt verschiedene Arten von Dienstleistungen, aber nur einen und denselben Herrn. Und es gibt verschiedene Arten von Kraftwirkungen, aber nur einen und denselben Geist, der alles in allen wirkt. Und dann steht geschrieben von dem Leib des Herrn, in den die Gaben und die Dienste geschenkt worden und hineingelegt worden sind. Jedem wird aber die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Besten verliehen, so wird dem einen durch den Geist Weisheitsrede verliehen, einem anderen Erkenntnisrede nach Maßgabe desselben Geistes, einem anderen Glaube in demselben Geist. Denn durch einen Geist sind wir alle in einen Leib getauft worden. und der Heilige Geist führt zusammen. Und dann ist die göttliche Harmonie im Leibe des Herrn in den verschiedenen Aufgabenbereichen. Und dahin muss es jetzt kommen. Auch das haben wir immer wieder betont. Wenn jemand etwas Eigenes tut, sei es das, was er sich vornimmt, im Reiche Gottes zu tun, um das vielleicht noch zu erwähnen. Mir wird der Vorwurf gemacht, auch unter anderem, dass ich Lebensgeschichten nicht ins Deutsche übersetze und dies und das. Ich bin nicht dazu da, um Lebensgeschichten zu übersetzen, die andere geschrieben haben, die nicht Bruder Brennen geschrieben hat und keiner zu seinen Lebzeiten geschrieben hat. Dazu bin ich nicht da. Ich bin dazu da, um die Lebensgeschichte des Volkes Gottes, das Wort des Lebens, dem Volke Gottes zu bringen und das, was Gott getan hat, zu betonen. Lebensgeschichte. Habe ich eine Lebensgeschichte von Johannes dem Täufer? Habe ich eine von Jesaja? Habe ich eine von all den Propheten und Aposteln? Es geht doch nicht um private Dinge im Reiche Gottes. Im Reiche Gottes und besonders ein Mann Gottes ist doch keine Privatperson. Ein Mann Gottes hat die Verantwortung, dem Volke Gottes den Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und wir setzen damit fort aufgrund göttlicher Berufung und tragen das herrliche Wort unverfälscht bis an die Enden der Erde. Wir wünschen tatsächlich allen Brüdern und allen Schwestern, dass sie sich orientieren, neu am Worte Gottes orientieren. Lass mich dazu aus dem 2. Timotheus lesen. 2. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 19. 2. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 19. Denn der feste, von Gott gelegte Grundbau bleibt trotzdem bestehen. Es gibt einen festen, von Gott gelegten Grundbau. Und Paulus konnte sagen, ich habe als weiser Baumeister den Grund bei euch gelegt. Er hat doch nicht den Grund gelegt, um eine eigene Gemeinde zu gründen. Er hat den Grund gelegt, der am Anfang gelegt wurde, hat noch einmal die biblischen Lehren als Fundament der Gemeinde aus Gnaden darlegen können und uns bis zum heutigen Tage überlassen. Dazu geschah es doch am Anfang, dass wir bis ans Ende die göttliche Orientierung durch das am Anfang gegebene Wort haben. Und Gott sei Dank, es hat sich bis heute noch nichts daran verändert. Es bleibt alles beim Alten, so wie es damals war, so muss es und wird es heute sein. Im 2. Timotheus, im 2. Kapitel, in Vers 11 steht geschrieben, 2. Timotheus 2, Vers 11, zuverlässig ist das Wort. Sind wir mitgestorben, so werden wir auch mitleben. Also, unser Herr, der Sieger von Golgatha, hat seinen Sieg durch seine Auferstehung unter Beweis gestellt. Die Auferstehung war der Beweis, dass Tod, Hölle und Teufel besiegt sind. Dass der Tod seine Macht verloren, dass der Stachel des Todes herausgezogen wurde und dass der Herr uns aus Gnaden das Leben geschenkt hat. Nun, hier ist ein beachtenswerter Punkt. Nur wenn wir mit Christus gestorben sind, kann das neue Leben durch die Auferstehungskraft unseres Herrn in uns und durch uns aus Gnaden offenbar werden. Und Brüder und Schwestern, wollen wir, wie Paulus an die Galater geschrieben hat, mit Christus sterben. Unser Leben, unser Ich, wirklich unser Ich, und das ist ja das größte Hindernis in unserem Leben, wollen wir unser Ich in den Tod geben, uns mit Christus kreuzigen lassen, der von sich sagte, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das gehört zur Mitkreuzigung, damit wir mit Christus gekreuzigt und mit ihm sterben können. Das gehört dazu, dass das eigene Ich, der eigene Wille, einfach in den Tod gegeben, damit der Wille Gottes durch die Gemeinde, durch uns aus Gnaden offenbar werden und gelebt werden kann. Also sind wir mit ihm gestorben, so werden wir auch mit ihm leben. Das ist die Wahrheit, die wir uns nicht nur sagen lassen müssen, sondern dass wir uns prüfen, bin ich mit Christus gestorben? Ist mein eigenes Ich, meine eigenen Pläne, mein eigenes Vorhaben, ist alles in den Tod gegeben worden? Weiter steht in 2. Timotheus, dem 2. Kapitel geschrieben, von Vers 12, harren wir standhaft aus, so werden wir auch mit ihm herrschen. Wir müssen standhaft ausharren. Harret aus, haltet durch bis ans Ende, bis die letzten Verheißungen sich erfüllen. Nach dem Hebräerwort, werft eure freudige Zuversicht nicht weg, sondern harret aus, wie Hiob ausgeharrt hat, bis er vom Aschhaufen erhoben die Wiedererstattung gesehen, für seine Freunde gebetet und dann die Herrlichkeit Gottes geschaut. Dann konnte er sagen, im Gespräch mit Gott, nur vom Hören sagen, habe ich dich gekannt, doch nun habe ich dich von Angesicht zu Angesicht gesehen. Es ist einfach wunderbar, dass Gott Verheißungen gegeben hat und Beispiele in seinem Worte, die uns dazu berechtigen, zu glauben, dass das Ende Gott gehört. Das Ende, die Vollendung, gehört keinem Propheten, keinem Apostel, keinem Mann Gottes. Das Ende hat Gott für sich selber vorbehalten. Gott wird ein letztes, gewaltiges, abschließendes Werk selber tun. So steht's in Römer, dem 9. Kapitel geschrieben. So steht's im Propheten Jesaja, im 28. Kapitel geschrieben, dass Gott sein Werk zum Abschluss bringen wird. Seine Knechte sind Verkündiger seines Willens, Verkündiger seines Wortes. Aber Gott selbst wacht über seinem Worte, um es zu erfüllen. Noch die Stellen zurückkommend auf den Garten Eden, auf die beiden Samen. Lasst uns ganz kurz 1. Johannes, 3. Kapitel, den 9. Vers lesen, damit ihr wisst, dass alles, was an dieser Stätte verkündigt wird, heiliges Gottes Wort ist und dass wir der Heiligen Schrift nichts hinzutun und auch nichts davon wegnehmen. Und seht, wie offen und trotzdem immer wieder ein wenig versteckt geschrieben worden ist. 1. Johannes, 3. Kapitel, hier lesen wir von Vers 9. Jeder, der aus Gott erzeugt oder geboren ist, ich habe es euch hier schon gesagt, im Hebräischen und im Griechischen gibt es ein einziges Wort für Zeugen und für Gebären. Ist das Wort auf den Mann gerichtet, dann wird das Wort in deutscher Sprache Zeugen verwandt. Ist es auf die Frau gerichtet, dann wird dasselbe Wort auf Gebären gerichtet. Das ist nun einmal so. Die alten Sprachen waren einfach nicht so wortmächtig und wortgewaltig und vielfältig, wie wir es heute haben. Ihr wisst zum Beispiel, das alttestamentliche Wort Ruach aus 1. Mose 1, dasselbe Wort heißt Geist, heißt Wind, heißt Odem, heißt Hauch. Nur ein Wort, Ruach, und hat vier verschiedene Bedeutungen. Die Bibelübersetzer hatten ihre Not. Sie mussten entscheiden, wo gehört Geist, wo gehört Wind, wo gehört Hauch hin. Nur ein einziges Wort. Brüder und Schwestern, wir brauchen den Heiligen Geist, der uns tatsächlich in alle Wahrheit hineinführt. Und besonders, wenn es um den Sündenfall geht, aus dem sich der Feind ja gern heraushalten möchte, aber den lassen wir nicht los. Nein, wir alle wissen, wodurch die Sünde geschah, und wir alle wissen, durch wen die Erlösung gekommen ist, durch wen der Schlange der Kopf zertreten wurde. Wir wissen das aufgrund des Wortes Gottes, Kraft göttlicher Offenbarung, denn viele wissen es nicht. Und das zeigt uns, dass alles auf Offenbarung gegründet ist. Lesen wir aus 1. Johannes, dem 3. Kapitel von Vers 9. Jeder, der aus Gott erzeugt, aus Gott geboren ist, beides ist richtig. Von unserem Herrn steht geschrieben, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Weil Gott der Zeugende, der Vater ist, heute habe ich dich gezeugt. Und dann, vom Schoß meiner Mutter hast du mich schon angenommen. Psalm 22. Lesen wir hier weiter. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Hier wird eine ganz scharfe Linie gezogen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Und auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt. Hier haben wir's. Kein Mensch braucht sich etwas vorzumachen. Wenn dein und mein Ursprung in Gott als unserem himmlischen Vater ist, dann haben wir die Natur, dann haben wir das Wesen Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Dann sind wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, Kraft der Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Eine sehr ernste Sprache. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut, stammt nicht aus Gott. Auch jeder, der seinen Bruder nicht liebt, der kann nicht aus Gott stammen, denn Gott ist Liebe. Oder stimmt das nicht? Ist Gott Liebe? Gott ist Liebe. Und alle, die aus Gott geboren sind, können nur lieben, sogar die Feinde lieben. Dann heißt es weiter im nächsten Vers, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Nicht in der Weise Kains, der ein Kind des Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum hat er ihn erschlagen? Weil sein ganzes Tun böse war, das Tun seines Bruders dagegen gerecht. Das ist eine Zusammenfassung der göttlichen Heilsordnung. Wer aus Gott ist, wer aus dem Wort und dem Geiste Gottes geboren ist, trägt das Wesen Jesu Christi. So wie er der Same war, so sind wir der göttliche Same. Oft haben wir an dieser Stelle darüber gesprochen. Besonders Jesaja 53 und dann besonders auch Psalm 105 und die verschiedenen Schriftstellen. Wenn er sein Leben als Sühne hingeben wird, wird er Samen sehen und viele zur Erkenntnis des Heils führen. Er, der Same Gottes, hat sein Leben für uns dahingegeben, wie auch schon oft gesagt, dass wir Söhne und Töchter Gottes würden. Und so steht es geschrieben, noch ist nicht offenbar geworden, was wir dereinst sein werden. Doch wenn es offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Brüder und Schwestern, führen wir es uns noch einmal vor Augen. Hier steht's von der Botschaft. Denn dies ist die Botschaft. Heute ist viel von der Botschaft die Rede. Wessen Botschaft? Hier geht's um die Botschaft Gottes, die von Anfang an war. Lesen wir es noch einmal. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Zurück zum Anfang, zurück zum Ursprung, zurück zu dem, was Gott uns als Botschaft, als Verkündigung hinterlassen hat. Und dann wird hervorgehoben, dass wir einander lieben, und dann wird betont, nicht in der Weise Kains. Vielleicht hat Kain sogar gesagt, ach Abel, ich hab dich ja sehr lieb, lass uns mal eben aufs Feld gehen, wir können ja einen Spaziergang machen, ich kenne die Unterhaltung nicht, ich weiß es nicht. Aber hier steht geschrieben, dass wir nicht in der Weise Kains lieben sollen. Also muss Liebe ja irgendwie in Worten irgendwie zum Ausdruck gekommen sein, dass wir nicht in der Weise Kains lieben sollen. Steht ja nicht geschrieben, hasset nicht in der Weise Kains. Es steht doch geschrieben, liebet nicht in der Weise Kains. Man muss auf jedes Wort achten. Man kann von Liebe reden und den Bruder umarmen und den Dolch in der Hand haben und ihm in den Rücken stechen. Nein, Brüder, nein, so nicht. Wahre Liebe kommt von Gott. Und alle, die aus Gott geboren sind, haben die wahre Liebe Gottes in ihrem Herzen. Und an anderer Stelle steht geschrieben, weil wir die Brüder lieben, wissen wir, dass wir vom Tode ins Leben hinübergekommen sind. Brüder und Schwestern, fassen wir kurz zusammen, worum es heute hier geht. Es geht darum, dass uns vor Augen geführt wird, der ganzen Welt, allen wahrhaft Gläubigen auf Erden, dass Gott einen ewigen Heilsplan hat, der uns in seinem Worte übersichtlich hinterlassen wurde. Und Gott hat uns eine Einführung aus Gnaden in diesen Heilsplan geschenkt, so dass wir, wie Paulus, mit Fug und Recht sagen dürfen, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. So vollkommen, so umfangreich, wie der ganze Ratschluss Gottes in der Zusammenfassung in unserer Zeit geoffenbart wurde und verkündigt wird, ist es auf Erden noch nicht gewesen. Und wir danken Gott einfach dafür, dass wir daran nicht vorbeigegangen sind, sondern dass uns das Wort angesprochen hat. Wir haben der Stimme Gottes Gehör geschenkt und seitdem schenken wir keiner fremden Stimme mehr Gehör. Ob sich Menschen, und das wissen wir alle, ihr wisst alle genau, dass sich alle christlichen Kirchen auf die Bibel berufen, auf Gott berufen, auf Christus berufen, auf Petrus berufen, auf Paulus berufen. Es gibt keine christliche Gemeinde, die sich nicht auf Christus, auf Paulus, auf Petrus oder auf bestimmte Bibelstellen berufen würde. Aber das genügt nicht. Die Bibelstellen werden eigenmächtig gedeutet und dann, wie Paulus auch geschrieben hat, zum eigenen Verderben. Es geschieht immer zum eigenen Verderben. Die eigene Deutung geschieht zum eigenen Verderben. Und deshalb wird keine Deutung geduldet, keine Lehre, die nicht in der Bibel gelehrt, gesagt und uns hinterlassen wurde. Wir akzeptieren den Dienst Bruder Brennhams 100%ig und wir bleiben mit der Verkündigung wie er in den Schranken des Wortes Gottes. Niemand wird uns aus dem Wort herausnehmen können. Nur noch aus dem Kolosserbrief, dem 3. Kapitel, dann müssen wir sicher schließen. Kolosser, 3. Kapitel, hier haben wir noch die Mahnung gleich im 1. Vers. Seid ihr also mit Christus auferweckt worden, so suche das, was droben ist, dort, wo Christus weilt, indem er zu Rechten Gottes thront. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Ihr seid ja doch gestorben und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus aber in unserem Leben offenbar werden wird, dann werden auch wir mit ihm zusammen offenbar werden in der Herrlichkeit. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, das wünsche ich den Brüdern und Schwestern auf der ganzen Erde, dass keine Vermischung mehr stattfindet, dass die wahre Liebe Gottes unsere Herzen erfüllt, dass wir niemandem Gehör schenken, der afterredet, der verleumdet, dass wir uns nicht teilmachen und schuldig machen an dem, was Satan an Schaden anrichten möchte, sondern dass wir unseren Platz in Verteidigung mit dem Worte Gottes einnehmen. Wir sind dazu da, Gottes Wort zu verkündigen und wir sind dazu da, Gottes Wort zu verteidigen. So hat es Luther schon auf dem Tage zu Worms gesagt, sola scriptura, nur die Heilige Schrift, nur das Wort, nur die Gnade. Und das ist unsere Losung und wird es bleiben bis ans Ende. Nun noch ein Wort an Brüder und Schwestern, die noch nicht biblisch getauft sind. Ihr habt heute die Gelegenheit, euch taufen zu lassen, biblisch taufen zu lassen und so den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen. Auch da gibt es eine ganze Pfingstbewegung, genannt Jesus Only, die glaubt, dass Vergebung der Sünden nur durch die Taufe geschehen kann. Das muss sich ein Mensch vor Augen führen. Und gleich am Anfang seines Dienstes hatte Bruder Brennhem eine Auseinandersetzung mit dem einen und mit dem anderen. Und der eine hat gesagt, wenn jemand nicht auf den Namen Jesu Christi getauft ist, dann hat er die Vergebung nicht empfangen. Nur auf eine missverstandene Bibelstelle aufgebaut, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Ja, und darauf wird aufgebaut. Die anderen Bibelstellen interessieren einen solchen Herrn nicht. Er baut auf einer auf. Geht doch zu all den anderen Bibelstellen. Geht doch zu Apostelgeschichte, dem 10. Kapitel. Wo Petrus noch predigte und noch keiner an Taufe dachte und der Heilige Geist fiel. und durch den Glauben die Herzen derer, die das Wort hörten, gereinigt wurden und sie Jesus Christus angenommen haben und geistgetauft wurden, ehe sie im Wasser getauft worden sind. Aber eine Denomination, irgendjemand hat es erfunden, hat es als Lehre festgeschrieben in der Glaubenssatzung der Gemeinde, der bestimmten Organisation, und dann machen alle mit und kümmern sich um all die anderen Bibelstellen überhaupt nicht mehr. Brüder und Schwestern, es ist Gottes Gnade, ich hätte fast gesagt, Gottes heilige Gnade, dass er uns mit seinem heiligen Wort, mit seinem heiligen Willen verbunden hat, dass wir von Bibelstelle zu Bibelstelle und eine Gesamtübersicht und Beleuchtung all der biblischen Themen aus Gnaden haben. Nicht einseitig, sondern ausgewogen durch die Gnade unseres Gottes. Brüder und Schwestern, wir haben Grund und Ursache, dem Herrn, unserem Gott, zu danken. Wirklich zu danken. Für alles von Herzen zu danken. Und er, vielleicht noch, nur noch als Erwähnung, die beiden herrlichen Bibelstellen aus 3. Mose 23. Brüder und Schwestern, nur einige Verse steht geschrieben, während dem Fest der ungesäuerten Brote ist die Webegarbe Gott dargebracht worden, und im nächsten Absatz steht, von den zwei Broten, die zum Speisopfer Gott dargebracht worden sind. Zuerst Weizen auf dem Feld, dann die Garbe in der Hand und dann gemahlen als Brot auf dem Tisch. Brüder und Schwestern, die Gemeinde des lebendigen Gottes muss so innig miteinander verbunden und verschmolzen sein wie die Weizen. Zuerst Weizen auf dem großen Feld, dann die Garben, die heimgebracht werden, gewoben vor dem Herrn und Gott geweiht. Und dann das Speisopfer mit zwei Broten. Und das waren ebenfalls Webebrote, zusammengewoben. Und wir als Gemeinde sind zerstreut in vielen Ländern, in vielen Sprachen. Der Herr hat gesammelt. Die mit Tränen säen, werden voll beladen mit Garben zurückkommen. Voll beladen mit Garben zurückkommen. Und dann kommt die Verschmelzung. Dann kommt die Einheit im Geiste. Erst auf dem Feld, dann als Garbe und dann als Brot. Paulus sagt im 1. Korinther 10. Kapitel, wir alle teilen uns in das eine Brot. O, wie herrlich ist dieses heilige Wort Gottes. Liebt das Wort von ganzem Herzen. Nehmt es auf und es wird euch geoffenbart werden. Gelobt sei der Name des Herrn. Amen. Wir stehen auf, um anzubeten. Vielleicht singen wir noch einen Chorus. Wer sagt einen, den wir singen können? O, es ist Jesus, o, es ist Jesus.
O, es ist Jesus, o, es ist Jesus. O, es ist Jesus, nur allein. Ich hab berührt den Saum seines Kleides. Und sein Blut, es wusch mich rein.
Ich lieb ihn, ich lieb ihn.
Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Das teure Gottes Plan, das mich geliebt und für mich stand. Am Kreuzes stand.
Damit wir alle auch ein bisschen Englisch lernen, singen wir es auch mal in Englisch.
I love him, I love him, because he first loved me.
and purchased my salvation on Calvary's tree.
Während wir die Häupter zum Gebet geneigt halten, unsere Herzen öffnen, möchte ich einfach rufen, besonders die Jugendlichen rufen, die ihr Leben dem Herrn noch nicht bewusst geweiht haben. Ich weiß nicht, ob eine zweite oder bessere Gelegenheit kommen wird. Immer wieder sagen wir es heute, so ihr seine Stimme hört. Ich denke dann all unsere Geschwister aus Rumänien, all unsere Geschwister aus den Nachbarländern, aus unserem Lande, von überall. Jugendliche wachsen heran. Die Eltern hatten ihr Erlebnis mit dem Herrn. Die Jugendlichen brauchen es noch. Jeder muss sein eigenes Erlebnis der Bekehrung, der Wiedergeburt mit Gott machen. Und lasst euch heute nicht bitten, wenn einige nach vorne kommen möchten, dass wir kurz für euch beten und euch Gott weihen. Fühlt euch frei. Wir singen zunächst nur die erste Strophe. So wie ich bin, so muss es sein. Kommt schon jetzt, kommt schon jetzt, ja.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein, o Gott. Des Lamm, ich komm.
Ja, wir müssen es noch einmal singen.
So viel ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäsch mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm.
Wir haben es gestern in der ersten Versammlung gelesen, aus Matthäus 11. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Es steht geschrieben, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Schaut doch mal bitte jetzt nach vorne. Schaut mal bitte jetzt nach vorne. Geliebter Bruder, hast du dein Leben Gott geweiht? Glaubst du, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für dich am Kreuz auf Golgatha starb, dass er deine Schuld und Sünde getragen und dir Vergebung geschenkt hat? Nimmst du ihn auf? Nimmst du ihn an? Dankeschön. Junger Bruder, wie alt bist du? 14. Schön. Hast du dem Heiland dein Leben geweiht? Hast den Heiland angenommen als deinen Erlöser? Du glaubst, dass er für dich gestorben ist, sein Leben für dich gegeben, dass du gerettet wirst. Und du glaubst, dass er es getan hat und nimmst es an. Dankeschön. Teure Schwester, du auch. Du glaubst auch von ganzem Herzen an Jesus Christus, deinen Erlöser. Teurer Bruder, auch du. Du glaubst von ganzem. Sprichst du Deutsch? Ja, du glaubst von ganzem Herzen an deinen Heiland, Jesus Christus. Du hast ihn auf- und angenommen, geliebter Bruder, du auch. Du glaubst von ganzem Herzen, hast den Heiland auf- und angenommen. Teure Schwester, du auch hast den Heiland auf- und angenommen. Lob und Dank. Teure Schwester, du auch. Du weißt, der Herr hat dich angenommen, hat alles vergeben, allen Schaden gut gemacht. Du bist sein Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Auch du, teure Schwester, hast den Heiland aufgenommen als deinen persönlichen Erlöser. Glaubst, dass er all deine Sünden vergeben und dich auf- und angenommen hat. Dankeschön, Gott. Teure Schwester, du auch. Du hast dein Leben just un moment, s'il vous plaît, une autre sœur ici. Du hast dein Leben auch dem Herrn geweiht und ihn aufgenommen als Heiland, als Erlöser und glaubst, dass du sein Eigentum geworden bist. Ja. Dankeschön. Hast du es den Schwestern übersetzt? Ja. Und auch ihr habt euer Leben dem Herrn geweiht. Gott segne euch. Jetzt nur noch die Frage, werdet ihr alle ein dem Herrn geweihtes Leben führen? Werdet ihr in den Wegen Gottes im Glauben und im Gehorsam wandeln? Nehmt ihr Gottes Wort als eures Fußes Leuchte mit auf den Weg? Werdet ihr euch keinem anderen Einfluss mehr öffnen, sondern unter dem Einfluss des Wortes Gottes bleiben, bis wir alle vom Glauben zum Schauen kommen. Amen. Ja, habt ihr alle Ja gesagt? Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir weihen dir alle, die nach vorne gekommen sind. Sie sind nicht zu einem Menschen gekommen, sondern zu dir, o Herr. Nimm sie an. Ja, du hast sie angenommen. Denn so steht's geschrieben, niemand, der zu mir kommt, den werde ich hinausstoßen. Du nimmst alle auf, nimmst alle an. Schenkst Frieden und Vergebung, Gnade und Heil. So weihen wir dir alle, unsere jungen Brüder und Schwestern, zu deiner Ehre, als Lohn deiner Schmerzen. Geliebter Herr, Golgatha hat sich gelohnt. Der Preis ist bezahlt. Und wir danken dir für die Kraft deiner Auferstehung, die offenbar wird. Geliebter Herr, begleite unsere teuren Geschwister mit deiner Gnade, mit deinem Segen, und sei du mit ihnen und sei du mit uns allen. Ewig treuer Gott, wir beten jetzt für die ganze Gemeinde weltweit, für alle, die in der Zerstreuung leben, in den verschiedenen Ländern und Sprachen dein Wort hören. Bring uns alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis in der Liebe Gottes, im Worte Gottes, geheiligt im Wort der Wahrheit, gewaschen im Blute des Lammes, versiegelt mit dem Heiligen Geist, nachdem wir das Wort der Wahrheit aufgenommen und geglaubt haben. Geliebter Herr und Heiland, gemeinsam danken wir dir für die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha. Mögest du den Siegeszug beginnen, den Siegeszug mit deiner Gemeinde. Du hast am Anfang den Sieg davongetragen. Du wirst am Ende den Sieg davontragen. Denn dir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Wir danken dir, dass du alle Feinde zum Schemel deiner Füße legst und deinem Volke den völligen Sieg aus Gnaden schenkst. Geliebter Herr, du kennst auch alle Nöte, alle privaten Anliegen, die das Herz, das Leben betreffen. Großer Gott, wir bitten dich, tu allen Wohl nach deiner großen Gnade und Barmherzigkeit. Und ich bitte dich, ewig treuer Gott, möge niemand leer von hier gehen, sondern alle gefüllt sein mit deinem Wort, deiner Gnade, deiner Liebe, mit allem, was du uns geschenkt hast an diesem Wochenende. O mein Gott, hier sei die Ehre, hier sei der Lobpreis, jetzt und in alle Ewigkeit. Halleluja, Halleluja. Wir singen noch, drum jauchzt mein Herz dir große Herrscher zu. Drum jauchzt mein Herz dir große Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Drum jauchzt mein Herz dir große Herrscher zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Und noch bald, ja bald, oh wie schön. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Amen, Amen.